7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir nehmen gemeinsam Kurs auf die Kalenderwoche 41, die bringt unter anderem ein Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg. Marktteilnehmer diskutieren über die Veränderungen bei Verbriefungen und wir schauen auch auf die startende Zahlenparade bei den großen US-Banken an der Wall Street. Zunächst mal muss allerdings auch eine Sache mal festgehalten werden. Wir haben eine ganz besondere Ausgabe heute. Es ist nämlich die erste Aufnahme, die in unserem neuen, frisch bezogenen Podcast-Studio aufgenommen wird. Also wenn es heute besonders schön klingt, dann liegt es daran und das feiere ich heute mit unserem Chefredakteur Sebastian Schmidt ist bei mir. Hallo Sebastian.
Hi Sabine, freut mich hier zu sein und das neue Studio einzuweihen.
Ja, also eine ganz besondere Aufnahme und wir müssen aber, auch wenn wir ein bisschen in Feierlaune sind, auf eine Branche schauen, die ist das, glaube ich, weniger. Wir blicken mal auf Europas Autobauer. Die haben uns ja in diesen Tagen ordentlich beschäftigt. Da häufen sich die Krisenzeiten. Es gab im September ja schon Gewinnwarnungen bei Mercedes-Benz und bei BMW. Und in diesen Tagen haben jetzt Volkswagen und die Opel-Mutter Stellantis da im negativen Sinne nachgezogen. Die haben die Investoren ordentlich verschreckt in diesen Tagen.
Ja, allerdings. Und die Hiobsbotschaften reißen für die Branche nicht ab. Jetzt hast du die Hersteller genannt, die natürlich besonders stark betroffen sind, aber es gilt auch für Zulieferer, die auch reihenweise letzte Woche unter anderem ZF und andere mit Gewinnwarnungen daherkamen. Bei Volkswagen und Stellantis war der Effekt schon dramatisch. Vor allem bei Stellantis ist die Aktie 15% abgerauscht. Das lag eben daran, dass das Margenziel nicht nur ein wenig, sondern wirklich drastisch gekürzt wurde. Und ja, da ist Alarmstimmung bei den Aktionären.
Jetzt hast du schon gesagt, die Marge wurde ganz ordentlich nach unten korrigiert. Ursprünglich war mal ein zweistelliger Wert in Aussicht gestellt worden. Jetzt hat man sich da korrigiert auf 5,5-7% in der bereinigten operativen Marge. Das ist ja ein ordentlicher Rückschritt. Was nennt der Landes denn da für Gründe?
Da kommen schon mehrere Faktoren zusammen und unter anderem hat Stellantis schon seit längerer Zeit Probleme in Nordamerika. Das ist ein sehr wichtiger Markt für den Konzern, der ja auch unter anderem Chrysler und Ram zu den Marken zählt, die in den USA auch schon einen signifikanten Marktanteil haben. Und wenn es dann da nicht läuft, dann wirkt sich das gleich auf den Gesamtkonzern aus. Zugleich hat sich die Nachfrage dann nach Autos auch weltweit abgekühlt. In Europa läuft es ja auch nicht rund und dann kommt der stärker werdende Wettbewerb hinzu. Ja. Die jetzt noch in Aussicht gestellte Marge von 5,5-7% im laufenden Geschäftsjahr ist dann ein deutlicher Rückschritt, denn im vergangenen 3 Jahren hat das Stellantis immer Umsatzrenditen von mehr als 10% erreicht. Zuletzt waren es sogar 12,8%. Das galt sozusagen immer, wurde gerade Volkswagen immer vorgehalten, weil ja die Marge da notorisch niedrig ist. Jetzt wollte sich Volkswagen Stellantis annähern. Gekommen ist es umgekehrt. Stellantis nähert sich Volkswagen an und zwar von der falschen Richtung und auch der freie Cashflow soll nicht mehr so positiv ausfallen, sondern bei -5 bis -10 Milliarden Euro landen. Das ist natürlich ganz schön viel zu verdauen für die Anleger.
Jetzt hast du gesagt, man nähert sich im negativen Sinne an. Volkswagen hat sich jetzt allerdings auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Die haben in der vergangenen Woche am Freitagabend nach Handelsschluss quasi zum Wochenende hin nochmal rausgehauen, dass die operative Marge niedriger ausfällt als gedacht. Es war auch schon die zweite Senkung in gerade mal 3 Monaten. Das kam nicht sonderlich gut an. Was sind denn da die Gründe für die schlechte Stimmung in Wolfsburg?
Ja, das ist zum einen die Marke Volkswagen, um die ja schon viel diskutiert wurde. Da werden ja Werksschließungen und Stellenstreichungen inzwischen erwogen in Deutschland. Volkswagen-Nutzfahrzeuge, gerade mit den leichten Nutzfahrzeugen, läuft auch nicht gut. Und ja, der Komponentenbereich blieb offenbar auch hinter den Erwartungen zurück. Du hast schon gesagt, das war die zweite Korrektur in kurzer Zeit. Das kommt bei den Anlegern natürlich nicht sehr gut an. Ursprünglich war mal eine Marge von 7-7,5% angepeilt worden. Das wäre so am oberen Ende dessen, was Stellantis jetzt noch so vorhat. Dann wurde das im Juli schon gesenkt auf 6,5-7%. Das war noch eine moderate Senkung, aber jetzt wird es doch nochmal deutlich negativ erwartet und aktuell stellt Volkswagen noch eine operative Umsatzrendite von rund 5,6% in Aussicht.
Jetzt hast du schon gesagt, auch drumherum, es stehen Schließungen, es stehen Entlassungen in Aussicht. Dennoch, die Gewerkschaften treten sehr selbstbewusst auf und haben ja recht hohe Forderungen gestellt. Das heißt, da ist wahrscheinlich noch einiges an Diskussionen zu erwarten.
Ja, also die Gewerkschaft hat zwar vernommen, dass die Führung einsparen will, hat aber die Ursprungsforderung, die schon vor dieser Ankündigung bestand, von einer 7%igen Lohnerhöhung, erstmal ja, weiter bestehen lassen. Und ja, da ist man also meilenweit auseinander. Die einen wollen Kosten sparen, die anderen wollen deutlich mehr Gehalt. Und sollte es keine Einigung geben, dann drohen Streiks. Die sind auch schon explizit angedroht worden. Die Friedenspflicht endet erst am 30. November. Das heißt, es gibt noch einige Zeit, um miteinander zu sprechen, zu verhandeln und sich anzunähern. Aber wie gesagt, die Weihnachtszeit könnte bedeuten, dass bei Volkswagen die Bänder erstmal stillstehen. Und beim Wettbewerber Stellantis, da ist das schon deutlich näher, denn da laufen die Verhandlungen schon eine Weile und die Gewerkschaften haben hier bereits für den 18. Oktober zu einem eintägigen Streik zunächst mal aufgerufen.
Jetzt ist es ja ein bisschen befremdlich, wenn auf der einen Seite gesagt wird, wir müssen sparen, wir müssen entlassen und auf der anderen Seite kommt eine Gewerkschaft mit 7% Lohnforderung. Ist das denn überhaupt ansatzweise realistisch in dieser Gesamtlage? Ist das nicht irgendwie ein bisschen weltfremd?
Ja gut, die Forderungen sind sicherlich hoch, aber man muss den Gewerkschaften auch etwas zugestehen. Es gibt nämlich an anderen Stellen durchaus auch Einsparpotenzial. VW hat beispielsweise bei allen Problemen noch im Frühjahr satte 9 Euro je Stammaktie an Dividende ausgekehrt. Da wurde die Ausschüttung binnen 3 Jahren nahezu verdoppelt. Also den Aktionären wurde also reichlich Wein ausgeschenkt und da ist so ein bisschen Wasser und Brot für die Mitarbeiter natürlich auch schwerer zu vermitteln, ne? Gut, jetzt muss man sagen, die Aktionäre mussten auch ein wenig befriedet werden, denn der Aktienkurs, sozusagen der Wert ihres Investments, hat sich nämlich in der Zeit auch mehr als halbiert. Das hat zum einen natürlich die Dividendenrendite wahnsinnig getrieben. Andererseits ist das natürlich trotzdem ein Signal, dass ja, das Vertrauen in die Zukunft von Volkswagen nicht gerade hoch ist. Bei Stellantis liegt die Dividendenrendite sogar noch höher als bei VW, zumindest basierend auf dem heutigen Kurs. Und das dürfte auch dort die Bereitschaft, den Gürtel enger zu schnallen, bei den Gewerkschaften kaum erhöht haben.
Also ein konfliktträchtiges Feld. Vielen Dank schon mal für die Einschätzung bis hierhin. Wir sprechen gleich nochmal weiter, Sebastian. Wir schauen jetzt erstmal auf ein Thema, das in der kommenden Woche für Gesprächsstoff sorgen dürfte, denn es starten die großen Wall Street Banken in die Berichtssaison. Im Vorfeld warnen selbst die Führungskräfte von JP Morgan und Goldman Sachs vor allzu viel Optimismus. Was da genau los ist, das erklärt uns jetzt Alex Wehnert, unser Korrespondent der Börsenzeitung in New York. Hallo Alex, grüß dich.
Hi Sabine.
Alex, vom 11. Oktober an, da legen ja bei euch an der Wall Street wieder die großen US-Banken nach und nach ihre Zahlen vor. Und im Vorfeld sind jetzt doch einige Führungskräfte ungewöhnlich deutlich schon geworden. Was ist denn da los? Wie ist die Stimmung?
Ja, genau, Sabine, du sprichst es an. Also zum Beispiel Daniel Pinto, der Chief Operating Officer und President von JP Morgan, hat sich zuletzt bei einer Analystenkonferenz da sehr deutlich geäußert und gesagt, dass die Konsensschätzung für die Nettozinserträge von JP Morgan, also der größten US-Bank, dem Branchenprimus, im kommenden Jahr unrealistisch, nicht sehr vernünftig sein. Man geht an der Wall Street davon aus, dass die Nettozinserträge 2025 im Vergleich zu 2024 um 1,5 Milliarden Dollar auf dann 90 Milliarden Dollar zurückgehen dürften. Das hält Pinto für zu optimistisch und seine Äußerungen dazu hatten eben auch eine deutliche Kursreaktion zur Folge. Die Aktie von JP Morgan ist darauf binnen eines Handelstags um 5% eingebrochen.
Jetzt muss man ja sagen, es ist ja nicht der Normalfall, dass Führungskräfte auf die Schwächen ihres eigenen Hauses hinweisen. In der Regel versucht man das ja ein wenig zu übertünchen. Was steckt denn dahinter, dass er da so deutlich wird?
Ja, ich denke, oder viele mag denken, dass man da einfach versucht, die Erwartungen zu dämpfen nach der sehr starken Ertragsentwicklung der vergangenen Jahre. Hat man auch bei JP Morgan, wo man eigentlich bis jetzt in der Situation war, fast nichts falsch machen zu können, die Sorge, dass man zum Opfer des eigenen Erfolgs werden könnte. Auch im Rahmen der jüngsten Quartalsveröffentlichung haben Vertreter der Bank, auch CEO Jamie Dimon, immer wieder versucht, die Erwartungen zu dämpfen. Es ist immer wieder die Formulierung gefallen, JP Morgan habe im Kredit- und Zinsgeschäft überverdient. Das hängt natürlich mit der restriktiven Geldpolitik, die die Federal Reserve ja jetzt aufgegeben hat, zusammen. Man hat eben lange Zeit selber hohe Raten auf Kredite verdient, gleichzeitig aber deutlich niedrigere Zinsen auf Einlagen zahlen müssen. Das ist so ein bisschen vorbei.
Du sprichst es schon an, die Situation verändert sich da. Was bedeutet das denn für die Marktlage der US-Banken?
Ja, wir hatten es schon so ein bisschen angerissen. Der Depositenwettbewerb, der Wettbewerb um Einlagen hat einfach angezogen. Lange Zeit waren da vor allem die mittelgroßen, die kleinen, die regionalen Institute betroffen. Inzwischen müssen aber eben auch die größeren Banken darum ringen, Kunden mit etwas höheren Zinsen zu locken. Zugleich ja, hat eben nun die Fed die Zinsen gesenkt und zwar ziemlich deutlich, was natürlich auch sich auf die Kreditposition der Großbanken auswirkt und einfach auch die Nettozinsmarge drückt. Bei JP Morgan zum Beispiel ist die ja im zweiten Quartal schon auf 2,62% gesunken und damit zum zweiten Mal in Folge. Das ist ein wichtiges Profitabilitätsmaß, auf das auch Investoren in der Regel sehr stark schauen und es ist davon auszugehen, dass auch jetzt bei der anstehenden Zahlenvorlage diese Kennziffer wieder sehr stark im Fokus stehen wird und Investoren danach Anzeichen von Schwäche suchen werden.
Jetzt legt ja neben JP Morgan auch Wells Fargo am Freitag der nächsten Woche frische Zahlen vor. Wie sieht's denn bei denen aus?
Ja, Wells Fargo hat auch versucht, sich stärker zu diversifizieren in Geschäftsbereiche wie das Wealth Management und Private Banking zu drängen. Ist natürlich traditionell sehr stark am Privatkundengeschäft ausgerichtet. Und auch da ist die Lage eben derzeit nicht einfach. Auch da werden sicherlich die Marktteilnehmer darauf achten, wie stark die Bank von Zahlungsverzügen, Ausfällen im Kreditkartengeschäft eingeholt wird. Zuletzt ja, hatte Wells Fargo eben einen Gewinnrückgang zu verkraften. Besonders stark sind da auch schon die Nettozinserträge abgesackt und deswegen hat die Bank eben zuletzt auch die Prognose für die Nettozinserträge im Gesamtjahr doch recht deutlich zurückgeschraubt.
Du hast Kreditkarten angesprochen. Das war ja auch was andere Banken in den USA gerade umtreibt, oder?
Ja, ganz genau. Also wir haben allgemein eine Entwicklung. Die Konsumenten, die Budgets sind sehr stark angespannt, die Ersparnisse aus Corona-Zeiten aufgebraucht. Das heißt, der Konsum finanziert sich eben noch sehr stark auf Pump. Die Vergabestandards bei den Banken im Kreditkartengeschäft sind verwunderlicherweise nicht deutlich strenger geworden zuletzt. Das bedeutet, also auch deshalb steigen die Kreditkartensalden eben sehr stark. Aber eben auch allgemein die Rate der Zahlungsverzüge, die Ausfallraten, die haben Niveaus erreicht wie eben seit Jahren nicht. Das ist so ein bisschen das, was auch Analysten Sorge bereitet, diese lockeren Bausteine in den Kartenportfolios. Bei Goldman Sachs zum Beispiel, die hatten ja 2016 begonnen, sich mehr ins Privatkundengeschäft vorzuwagen, treten seit 2022 da recht konsequent den Rückzug an und versuchen eben jetzt auch ihre Kartenpartnerschaften loszuwerden, in denen aber teilweise die Quote an Zahlungsausfällen bzw. Zahlungsverzügen extrem hoch sein soll, auch im Marktvergleich. Das macht es nicht gerade einfacher, diese Kooperation mit General Motors zum Beispiel, mit Apple loszuwerden. Es gibt allerdings Banken, die da Interesse zeigen, nur hält sich da die Zahlungsbereitschaft dann für die Übernahme dieser Programme natürlich in Grenzen.
Goldman Sachs ist noch ein ganz gutes Stichwort. Auch deren Führungsetage hat ja zuletzt, ähnlich wie die Kollegen bei JP Morgan, durchaus versucht, die Stimmung etwas zu dämpfen. Bei Goldman denkt man natürlich immer direkt erstmal ans Kapitalmarktgeschäft. Wie sieht es denn da aus im Kontrast zum schwierigen Privatkundengeschäft? Ist da eine Belebung absehbar? Es klingt ja auch da eher so ein bisschen nach verhaltenen Tönen.
Ja, ganz genau. Absehbar ist eine gute Frage. Bis jetzt sieht es jedenfalls danach aus, dass das Kapitalmarktgeschäft noch Zeit braucht, trotz auch Zinssenkungen, die jetzt zur Realität geworden sind und mehr Liquidität, die in den Markt fließt, um anzulaufen. Goldman CEO David Solomon hat in einem anderen Feld, aber ähnlich wie sein Kollege Pinto bei JP Morgan, zuletzt eher warnende Töne angeschlagen und ja auf einer Branchenkonferenz in New York auch darauf hingewiesen, dass die Trading Einnahmen im dritten Quartal angesichts makroökonomischer Hürden, geopolitischer Spannung etc. um 10% nach unten tendieren dürften. Und wir haben auch eben gerade schon über das Kreditkartengeschäft bei Goldman gesprochen. Auch da müssen Marktteilnehmer, Investoren, Aktionäre kurzfristig noch mit Belastungen rechnen. Jetzt im dritten Quartal eben soll dieser anstehende Verkauf der insbesondere Kartenpartnerschaft mit General Motors dazu führen, dass der Vorsteuergewinn um 400 Millionen Dollar gedrückt wird. Also auch da ist die Stimmung jetzt nicht absolut überschwänglich.
Also ein gemischtes Bild, wie es dann immer so schön heißt, mit tendenziell vielleicht etwas mehr Grautönen als Farbe bei den US-Banken. Am kommenden Freitag geht die Berichtssaison los, dann wissen wir da Näheres. Und das war vorab schon mal die Einschätzung von unserem Mann in New York, Alex Wehnert. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank.
Danke, Sabine. Hat mich gefreut.
Wir schauen jetzt mal noch auf einige Themen, die uns in den kommenden Tagen beschäftigen werden. Am Montag und Dienstag treffen sich Europas Finanzminister in Luxemburg. Sebastian, welche inhaltlichen Schwerpunkte können wir da denn erwarten?
Ja, da geht es um einen der wesentlichen Krisenherde, die wir gerade haben, auch wenn aktuell vielleicht wegen dem wachsenden Konflikt im Nahen Osten viele nach Israel, Libanon und Iran blicken. Guckt die EU doch noch drauf, was mit der Ukraine zu tun ist. Der Westen hat ja zugesagt, weitere 50 Milliarden Dollar bereitzustellen, um da den Wiederaufbau zu unterstützen. Zur Finanzierung dieser Hilfen soll dann zur Hälfte auf die Zinserträge aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zugegriffen werden. Doch das ist allerdings leichter gesagt als getan und vorgesehen ist da, dass die Vereinigten Staaten ebenso wie die EU jeweils 20 Milliarden Dollar beisteuern und dass der Rest die anderen G7-Mitglieder aufbringen. Da sind allerdings auch noch einige Punkte zu klären.
Welche sind das zum Beispiel?
Naja, die Amerikaner wollen etwa nur dann neue Hilfen zahlen, wenn sichergestellt ist, dass die russischen Vermögen noch einige Jahre lang tatsächlich eingefroren bleiben. Die USA fordern die EU deshalb auf, dass deren Beschlüsse nicht bloß 6 Monate gelten, sondern für 36 Monate fortgeschrieben werden. Und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zuletzt da in die Offensive gegangen. Sie hat zugesagt, dass die Europäische Union, falls nicht anders möglich, auch 35 Milliarden Euro zur Verfügung stellen würde. Mit dieser Ankündigung wollte von der Leyen Planungssicherheit in Kiew schaffen. Für die Finanzminister gibt es also viel zu diskutieren und die finalen Entscheidungen werden sie zu dem Thema dann aber wahrscheinlich wie üblich noch nicht treffen.
Ukraine ist natürlich ein zentrales Thema. Was steht denn daneben noch so auf der Agenda?
Ja, ansonsten stehen beim Treffen in Luxemburg natürlich noch einige weitere Themen auf der Agenda, die dort da regelmäßig anzutreffen sind. Da werden internationale Treffen vor- und nachbereitet. Es geht um Informationen der EU-Ratspräsidentschaft zum Stand von Gesetzgebungsverfahren rund um Banken und Märkte und auch Anpassungen der schwarzen Liste für Steueroasen.
Zum Ende der Woche rückt dann noch ein Thema auf die Agenda. Das klingt erstmal ziemlich technisch, hat aber in der Finanzbranche durchaus schon für einigen Gesprächsstoff gesorgt. Zuletzt, es geht um Verbriefung. Am Donnerstag und Freitag findet in Berlin der Jahreskongress der Verbriefungsinitiative True Sale International statt. Jetzt werden vielleicht manche sagen, Verbriefung ist nicht unbedingt mein Thema. Sebastian, warum lohnt denn da trotzdem mal ein näherer Blick drauf?
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall, weil wir als Börsenzeitung sind natürlich bei dem Thema super interessiert.
Wir finden es mega
auf
spannend,
Fall.
Genau.
Ja. Also es klingt vielleicht etwas technisch, aber da bewegt sich derzeit wirklich einiges. Die europäischen Finanzminister haben sich im Frühjahr auf die Fahnen geschrieben, dass sie den europäischen Verbriefungsmarkt wiederbeleben wollen. Einfach damit der Finanzierungsmarkt ein wenig in die Gänge kommt. Und die Regierungschefs der Euro-Staaten, die haben sich dieser Ansage ihrer Minister mittlerweile angeschlossen.
Wie könnte denn jetzt eine solche Wiederbelebung etwas konkreter beschrieben mal aussehen?
Ja, so konkret ist das noch gar nicht, denn da gibt es im Moment noch viele Gespräche. In Brüssel laufen zurzeit intensive Vorbereitungen für einen Gesetzesvorschlag. Marktteilnehmer erwarten, dass dieser Gesetzesvorschlag dann Änderungen an der Verbriefungsverordnung der EU und an den Kapitalmarktanforderungen an Banken und Versicherern vorsehen wird. Auch aus den Mitgliedsländern kommen Impulse. Frankreichs Finanzbranche hat Ende April in einem Bericht ihre Wünsche an die Politik konkretisiert. Und in Deutschland hat im September eine Initiative der deutschen Finanzindustrie unter Schirmherrschaft des damals noch amtierenden Commerzbank-CEO Manfred Knof, der ja jetzt gerade erst von Bettina Orlopp abgelöst wurde, zusammengetragen. Und welche Forderungen die deutschen Banken und Investoren an die nationalen und europäischen Gesetzgeber haben, darin aufgeführt. Interessant wäre natürlich auch zu wissen, was die Italiener darüber denken. Vielleicht hat Herr Orsel auch einen Bericht.
Da dürften die zentralen Themen für diesen Kongress in Berlin auf jeden Fall gesetzt sein, oder?
Ja, zumal dort dann auch unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen werden. Erwartet werden da mehr als 600 Teilnehmer. Insofern, das Interesse ist durchaus groß, und zwar aus Banken und Unternehmen, aber auch aus Kanzleien und Investmentgesellschaften. Außerdem kommen dann Vertreter europäischer Institutionen wie der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und der EU-Aufsichtsbehörden EBA und ESMA zusammen. Da können also ziemlich lebhafte Diskussionen erwartet werden.
Wir schauen mal noch auf die wichtigsten Termine der nächsten Tage. Am Montag ist ein Börsenfeiertag in China und es gibt am Montag eine ganze Reihe an Terminen aus der Frankfurter Banking Community. Es startet die ECB Conference on Monetary Policy 2024, die wird bis zum Dienstag gehen. Es gibt eine gemeinsame Pressekonferenz von BaFin und Bundesbank zu den Ergebnissen des Stresstests für Less Significant Institutions und das Zahlungsverkehrssymposium der Bundesbank zum Thema Zukunft des Zahlungsverkehrs startet. Es geht um Trends und Innovationen in Deutschland und Europa. Am Mittwoch ist dann ein Börsenfeiertag in Südkorea und am Donnerstag, da startet die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die öffentlichen Banken und in Budapest beginnt die 26. Central European Covered Bonds Conference, die wird bis zum Freitag dauern. Freitag ist dann ein Börsenfeiertag in Hongkong. Weitere Termine aus Unternehmen, Politik und Wirtschaft und die Updates zu den wichtigsten Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender und natürlich auch im Internet unter börsen-zeitung.de. Und auf unserer Homepage finden Sie auch die Links zu den Schwerpunktthemen, Veranstaltungen und den weiteren Podcasts der Börsenzeitung. Alle Links stehen außerdem in den Shownotes zu dieser Folge. So, das war sie, die Vorschau auf die kommende 41. Kalenderwoche. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe war wegen des Feiertags ausnahmsweise schon am Mittwoch. Und das war die erste Aufnahme im neuen Studio. Sebastian, wie hat es dir gefallen?
Fantastisch. Ich muss sagen, mir gefällt das Studio so gut, dass ich sagen würde, ab jetzt bin ich Stammgast.
Ja, von mir aus sehr gerne. Wir nehmen dich hier jederzeit gerne ins Programm. Ihnen auf jeden Fall alles Gute, ein erholsames Wochenende und wir hören uns hier am nächsten Freitag wieder. Freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.